Hallo, herzlich willkommen bei Folge 7 von Rise and Shine, dem monatlichen Podcast über Wirt deutsches Leben.
Und wie immer mit Mintu und Vanessa, heute diesmal aus den Räumen von WDR Cosmo in Köln.
Genau, da schwitzen wir gerade so dahin. Wir schwitzen aber nicht ganz allein, sondern zusammen mit Philipp Rösler.
Moin, hallo.
Guten Tag, Deutschland.
It's got rice, bitch, got rice, got food.
Nach den bislang brutalsten ausländerfeindlichen Krawallen vergangene Nacht in Rostock
Genau, wir können es doch kaum glauben, er ist wirklich da bei uns.
Vielleicht können wir ja auch erstmal erzählen, wie das zustande gekommen ist.
Wir, von unserer Seite aus, hatten eine Folge zur Politik geplant und überlegt, wen wir das alles einladen konnten. Und wir sprechen vor allem mit wirtdeutschen Gästen. Und uns fielen einfach nicht viele politisch aktive, vietnamesischstämmige Leute ein und eben manchmal dann doch so Philipp Rösler so als Namen. Jedenfalls haben wir letzten Endes mit einer Aktivistin gesprochen, dachten uns aber, wieso nicht trotzdem auch dich einfach anfragen und haben das...
Nein, überhaupt nicht. Wir haben eigentlich gedacht, dass du bist ja ein vielbeschäftigter Mann.
Ja.
Du reist ja die ganze Zeit rum durch die ganze Welt und da haben wir gedacht, warum sollte der für uns Zeit haben? Aber dann haben wir uns halt einfach gedacht, mein Gott, dann twittern wir ihn halt an. Vielleicht hat er ja Zeit.
Das war zumindest unsere Seite der Geschichte. Warum hast du uns retweetet?
Na, ich habe es gesehen, fand das gut. Der stand ja irgendwie drin, so nach dem Motto, naja, der kommt aus Vietnam, aber reduziert sich nicht darauf. Und das fand ich spannend. Dann habe ich mal reingehört. Das war ja eigentlich ganz lustig. Und dann ja, klar, warum nicht?
Vielleicht magst du dich aber auch noch mal ein bisschen vorstellen, weil die meisten haben dich noch als FDP-Politiker in Erinnerung und dann bist du ja gegangen. Wie ging es denn seitdem weiter?
Nett gesagt mit dem gegangen, also ja.
Ich dachte für den Anfang.
Ja, sehr charmant. Na, also ja, also nachdem die Wahl verloren war, bin ich dann halt 3 Tage später angerufen worden von Professor Schwab, das ist der Gründer und auch Chef des Weltwirtschaftsforums. Er hat mich gefragt, ob ich da anfangen möchte im Vorstand und zuständig für alle regionalen Aktivitäten und auch Regierungsbeziehungen. Das habe ich dann 4 Jahre gemacht und es war eine wahnsinnig tolle Zeit. Und dann habe ich einen Unternehmer kennengelernt, der leitet ein großes chinesisches Unternehmen und eben gerade eine Stiftung gegründet. Und seit Dezember 2017 baue ich die Stiftung, die heißt Siham Charity Foundation, in New York auf.
Aber wohnst nicht in New York?
Ich wohne nicht in New York, bin regelmäßig natürlich in New York, gerade jetzt zur Aufbauphase. Ansonsten fange ich jetzt gerade an, die ganzen Projekte, die wir weltweit haben, zu besuchen. Und dann ist es, weil viele im Middle East sind oder in Afrika oder auch in Ostasien, einfacher von der Schweiz aus, wo wir wohnen geblieben sind, dann dahin zu fliegen als von New York aus.
Und für die ganzen Sachen gab es sogar letztens einen Preis, haben wir auf Twitter gesehen, ne? Den Communio-Preis.
Genau, das ist von der Katholischen Akademie Schwerte. Habe ich einen Preis gekriegt für Versöhnung, Dialog und Völkerverständigung.
Ja, von der katholischen Stiftung. Du bist ja auch, glaube ich,
ja, Katholik, oder? Aber gar nicht so lange. Ich bin irgendwie 2000, habe ich mich taufen lassen. Ich hatte ein lustiges Leben im Studium, junge Liberale und so. Und dann bin ich im Studium das erste Mal in Kontakt mit Krankheit, Sterben, Tod. Mhm. Und dann habe ich die Schwestern gefragt, sag mal, wie kommt ihr damit eigentlich zurecht und so. Und dann haben die gesagt, du Philipp, wir sind ein christliches Haus. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool. Habe ich da mit meiner Freundin unterhalten, die war Katholikin und Ex-Katholikin. Und die hat mir dann vieles erklärt. Und ja, dann habe ich mich entschieden, mich auch taufen zu lassen. Und dann hatte ich eine Erwachsenentaufe mit 27. Und da war dann nur meine damalige Freundin mit dabei als Taufpatin und mein Vater und noch eine andere Kollegin. Und das war's dann. Und später haben wir dann auch geheiratet. Also ist meine Frau, meine Patentante, also ich bin der Einzige, der seine Patentante geheiratet hat.
Ah. Ja.
Ja, aber hab's nie bereut, weder die Hochzeit noch, dass ich sozusagen in der Kirche bin.
Warum hast du dich eigentlich erst so spät taufen lassen? Bist du erst so spät Katholik geworden?
Ja, mein Vater war halt lange Zeit Sozialdemokrat, aber später dann in der FDP. Mhm. Aber der hat immer gesagt, als echter Liberaler, nee, mein Sohn soll mal selber entscheiden, ob er in die Kirche gehen will und wenn ja, an welche. Mhm. Und deswegen hat er mich dann sehr früh aus dem katholischen Religionsunterricht rausgenommen. Da gab es Werte und Normen noch in Niedersachsen damals. Obwohl ich ursprünglich eigentlich so auf einer katholischen Schule eingeschult wurde, in Hamburg, weil ich eben aus einem katholischen Waisenhaus gekommen bin, eben in Vietnam, habe ich dann gesagt, na gut, über die Spitze kann man gelegentlich nachdenken und streiten, aber die Basis ist vollkommen okay. Und dann war klar, wenn ich mich taufen lasse, dann auf jeden Fall katholisch.
Was viele natürlich irgendwie auch interessiert, oder das immer wieder auch in den Medien so Thema war, du siehst ja irgendwie nicht aus wie deine Familie. So. Irgendwann hat es erzählt, dass du das irgendwie in einem Interview, das dich gar nicht auch so wahnsinnig viel beschäftigt hast.
Von aus betrachtet bin ich aufgewachsen in einer ganz normalen Familie. Vater, Mutter, dann drei Kinder mit mir, zwei ältere Schwestern, leibliche Kinder meiner Eltern. Mhm. In der Kleinstadt in Bückeburg. Und da war ich mehr oder weniger der einzige Asiate. Außer Besitzer des China-Restaurants um die Ecke, glaube ich, gab es wirklich ganz Bückeburg keine einzigen. Mhm. Und wenn ich rausgucke, so wie bei euch auch, dann guckt man halt in europäische Gesichter. Und nur wenn man mich anguckt, dann sieht man halt, okay, der sieht asiatisch aus. Mhm. Und als ich 6 war, das muss ungefähr das Alter gewesen sein, weil ich mich da noch dran erinnere, da hat er sich mit mir vor dem Spiegel gestellt und gesagt, so, guck mal, mein Junge, du siehst anders aus als ich, so die Augen halt, und das liegt daran, du bist gar nicht mal wichtiger, sondern adoptiert, aber ist mir egal, ich bin dein Vater, du bist mein Sohn, Punkt. Und damit war das Thema für mich eigentlich geklärt, und ich hätte auch nie gesagt, dass mein Vater mein Stiefvater ist, was formal juristisch sicherlich der Fall ist, oder meine Schwestern, meine Stiefschwestern, oder meine Mutter, meine Stiefmutter, da würde ich nicht drauf kommen. Und insofern bin ich eigentlich aufgewachsen, ohne damit konfrontiert zu werden, dass ich anders aussehe.
Wenn man aber so politische Interviews liest, hat man irgendwie so den Eindruck, das war irgendwie ein total dominantes Thema. Das ist da angefangen mit der politischen Karriere, dass das plötzlich dann ein Thema wurde?
Ich bin ja dann zur Bundeswehr gegangen, mein Vater war auch bei der Bundeswehr. Und selbst da hat das nie eine Rolle gespielt. Da wurde man mal darauf angesprochen oder so. Erst als ich in der Politik angefangen habe, klar, da ist man dann gefragt worden, da war das natürlich schon was Besonderes. Und es fällt hier irgendwie auch auf. Also die Leute, die man so viele asiatisch aussehende Politiker in Deutschland gibt es nicht. Das merken sich die Leute, klar.
Hat dich das dann irritiert, als das dann so plötzlich ein Thema war?
Nee, ich habe ja langsam angefangen in der Politik, auf Landesebene auch. Und Niedersachsen ist ja Agrarland Nummer 1. Aber das hat nie eine negative Rolle gespielt. Und Niedersachsen hat ja gerade, was Vietnamesen anbelangt, auch eine tolle Vergangenheit. Und das hat dann eher in diesem Sinne eine positive Rolle gespielt. Viele haben sich daran erinnert gefühlt. Es gibt ja eine starke vietnamesische Community in Niedersachsen gerade.
Ja.
Da hat es dann angefangen, aber es war nicht überraschend oder so. Das hat mich eigentlich nie gestört und das hat keine Rolle gespielt. Wie gesagt, wenn ich da mit in Berührung gekommen bin, dann war das eher neugierig, dass die anderen neugierig waren.
Hm. Wir haben so ein paar Sachen gesammelt, auch von den Pressesachen, oder?
An einer Stelle nannte der Stern dich die ganze Zeit den Chinesen. Er hat es in Anführungsstriche geschrieben und natürlich dann irgendwie auch immer so leicht ironisch. Aber ich dachte mir so, was wollt ihr damit? Warum macht ihr das so viel? 2012 gab es ein berüchtigtes Brüderle-Zitat. Glaubwürdigkeit gewinnt man, indem man nicht wie Bambusrohre hin und her schwingt, sondern steht wie eine Eiche. Deswegen ist hier die Eiche heimisch und nicht das Bambusrohr.
Das fanden wir so komisch. Warum sagt ihr sowas?
Das fand ich auch schon damals komisch, aber irgendwie jetzt
nochmal so... Nochmal zweiten Lesen, das ist nochmal total so wow.
Dann hatten wir noch ein Zitat rausgeschrieben von 2013, als der ehemalige hessische FDP-Landesvorsitzende Jörg-Uwe Hahn sagte, bei Philipp Rösler würde ich allerdings gerne wissen, ob unsere Gesellschaft schon so weit ist, einen asiatisch aussehenden Vizekanzler auch noch länger zu akzeptieren. Uns hat dann interessiert, wie bist du denn damit umgegangen?
Naja, also gerade die Zitate stammen aus einer Zeit, wo es, wenn man die Zeit insgesamt nachgoogelt, da waren nicht nur nette Artikel da, das war ein Teil von vielen. Wenn jemand ganz besonders dich nicht mag oder dich loswerden möchte oder was auch immer, ich glaube, dann sucht er, das ist heute in der Politik auch noch so, alles Mögliche gegen dich, ob du dann aus der Gegend kommst, und dann sucht man eben das, was eben offensichtlich ist. Das macht es natürlich nicht besser, aber so erklärt man sich das. Und man muss halt wissen, wenn man in der Politik ist, das gehört halt dazu. Das sind immer harte Auseinandersetzungen. Und ich sag mal, je höher man kommt, soll ich auch mal klingen, aber desto härter wird das auch. Und insofern habe ich es dann auch so wahrgenommen. Nochmal, schön ist das nicht, aber es gehört halt mit dazu. Und es war nicht das Einzige an Kritik. Es war ein Teil, ein Spektrum von Kritik, aber es gab noch viel, viel, viel mehr. Und insofern gehört das, wie gesagt, mit dazu.
Du kannst es einfach schlucken und hattest irgendwie nicht das Bedürfnis, mal zu sagen, so
viel
Leute.
In der Politik schlucken. Wie gesagt, das ist ein Teil. Und klar, wenn man sich das so raussucht und wenn ihr euch das so raussucht, dann mag das so sein, aber man muss es eben im Gesamtbild sehen, wo es halt viele, viele auch harsche, auch persönliche Kritik gab. Der ist zu jung, der ist zu blöd. Was auch immer, was natürlich alles falsch ist. Aber ja, das gehört dazu. Und das hat sich ja auch deutlich geändert. Ich würde sogar noch sagen, in den letzten 10 Jahren, als ich angefangen habe, und zu heute, wie stark eigentlich die Leute persönlich angegangen werden. Also um jemanden runterzumachen, sucht man sich in der Politik heutzutage alles, was passt. Und überschreitet dann meinetwegen auch Grenzen.
Weil die ja schon besonders schäbig ist auch.
Ja, aber wie gesagt, es gibt auch andere Kritik, die war genauso schäbig. Und die muss man dann aushalten in der Politik. Und wenn man es nicht aushält, dann ist man vielleicht nicht geeignet für Politik.
Mhm. Meinst du, die kämen heute auch noch so?
Also ich glaube, das kämen sicherlich auch noch so. Und wie gesagt, das gehört mit dazu. Und jede Kritik, das ist jetzt ganz allgemein, sollte man, wenn man in der Politik ist, nicht allzu persönlich nehmen. Sonst wird das nichts werden. Dann kommt man nicht in Schlaf.
Wir haben auch das Interview mit der Taz nochmal uns angeschaut. die Hass im Wahlkampf zum Thema gemacht haben und dir damals ganz viele Fragen gestellt haben, teilweise auch Fragen, wo ich mir auch gedacht habe, okay, das hätte ich jetzt so auch nicht gemacht. Und du hast dann das Interview nicht autorisiert. Mhm. Die Taz hat dann das Interview aus Protest abgedruckt, aber nur die Fragen. Und es gab dann eine riesige Debatte um Zensur, aber auch um Rassismus von der Taz, ob das okay war. Wie bewertest du den Schritt heute? Hättest du das heute nochmal so gemacht? Oder hättest du das Interview so stehen lassen?
Nee, also ich habe es ganz bewusst so gemacht, weil ich kann mich jetzt nicht mehr genau an die Fragen gehen, aber ich hatte jedenfalls das Gefühl, dass schon die Taz selber sehr voreingenommen war. Mhm. Die hatte im Prinzip das Bild, es gibt einen extremen Rassismus in Deutschland, in der deutschen Politik. Und darauf waren die Fragen ausgerichtet und sie waren so ausgerichtet, dass egal was man antwortet, dass das mehr oder weniger bestätigt hätte. Wie gesagt, es gibt eine Menge Kritik oder gab eine Menge Kritik an mir, aber ich würde nie sagen, dass das extrem rassistisch war oder so. Wie gesagt, in der weitaus übergroßen Mehrzahl meiner Begegnungen in der Politik hat meine Herkunft eher eine positive Rolle gespielt als eine negative Rolle. Und deswegen fand ich das so falsch von der Taz. Die hatte so ein bestimmtes Bild. Jawohl, das muss so sein. Hm. Und wir sind die Guten und die Politik, das sind die Bösen. Und deswegen, weil die Bösen sind, sind die natürlich auch rassistisch. Und dann vielleicht auch Einzeläußerungen gleich verallgemeinert. Und das halte ich für falsch. Das hätte absolut nicht meine Erfahrung in den 10 Jahren als aktiver Politiker oder Vollzeitpolitiker dann bestätigt. Und das hätte ich nicht gewollt. Und das war im Gegenteil, ich weiß, das kam immer wieder, so, gerade wenn ich mich erlauben darf, von links angehauchten Journalisten, und das würde ich tatsächlich glaube ich, nicht bestreiten, aber auch von anderen. Es gab mal eine Journalistin, die hat gesagt, also Herr Rösler sieht, da war ich Spitzenkandidat zur Landtagswahl 2008, genau jetzt 10 Jahre her in Niedersachsen. Und gesagt, also ein Spitzenkandidat, der so aussieht wie Sie in einem agrarisch geprägten Land wie Niedersachsen, der hat doch keine Chance. Und dann habe ich die eingeladen nach Diepholz, das ist so etwas unterhalb von Bremen, Sieke, schon ländlich geprägt, aber einer der stärksten Kreisverbände der FDP. Und habe sie mitgenommen und da haben die Leute gar nicht Hochdeutsch gesprochen, sondern nur Plattdeutsch, ja, auch mit mir. Aber die waren so herzlich und so lieb, für die hat alles eine Rolle gespielt, wann die Plakate kommen, wann wir die Veranstaltung machen, ob wir eine Abschlussveranstaltung machen. Aber nicht, dass ich anders aussehe. Und ich habe ihr das gezeigt, da war auch eine NDR-Journalistin mit dabei. Aber sie wollte es nicht verstehen. Und ich dachte, ja, aber das ist doch komisch. Also wenn man ein Weltbild hat und es beschreiben will, das ist fein. Aber wenn man schon ein Weltbild vorgefertigt hat und alles nur danach raussucht, um das Weltbild zu bestätigen, dann ist man nicht anders, als viele Populisten jetzt auch sind. Nur war das damals eben von linker Seite, die ganz bewusst beweisen wollten und ganz enttäuscht waren, dass es dann nicht so war, dass die Menschen Rösler ablehnen, weil der anders aussieht. Man hat mich dann ja nicht gewählt oder meine Partei nicht gewählt, nicht weil ich asiatisch aussehe, sondern aus ganz anderen Gründen.
Das überrascht mich ein bisschen. Also wir sprechen in unserem Podcast ja auch manchmal über unsere Erfahrungen und die sahen einfach auch manchmal ein bisschen anders aus. Also gibt es durchaus ständig schon dumme Sprüche. Aber vielleicht reißen sich die Leute nochmal anders zusammen, wenn man in einer höheren Position ist.
Naja, du findest ja nicht immer eine höhere Position. Aber wie gesagt, also als ich ganz normal Medizinstudent war, bei uns hat das auch nie eine Rolle gespielt. Umgekehrt haben wir eben gerade gesprochen, dass meine Politik eben gerade dann nicht mal allgemein mehr und mehr polemische Kritik ausgesetzt wird. Aber wie gesagt, also die Begegnungen waren eigentlich alle eher angenehm.
Einmal in einem Interview, das fand ich auch interessant, meintest du, das war schon ein späteres, dass dich die Politik aber auch ziemlich verändert hat. Du hast jetzt mehrmals angesprochen, dass dich irgendwie viel Polemik getroffen hat von allen Seiten. Was macht das denn insgesamt?
Die Polemik ist gar nicht klar. Das Schlimme ist, ich glaube, was damals und was auch heute gilt, ich habe gesagt, mit 45 steige ich aus, jetzt bin ich gerade 45, war es ein bisschen früher, aber ich habe gesagt, dass das Misstrauen in der Politik, gerade so auf Berliner Ebene, ich habe gesagt, wenn du 2 Stellvertreter hast auf Landesebene, dann war ich Fraktionsvorsitzender, hatte ich 2 Stellvertreter, ältere Herren. Und dann gesagt, wenn ich die in der Kneipe treffe, zufälligerweise, und die sitzen da zusammen, dann freue ich mich, setze mich dazu, trinke mit denen Bier. Wenn ich in Berlin 2 Stellvertreter habe und ich sehe die dann alleine in der Kneipe sitzen, dann würde ich doch alles glauben, nur nicht, dass die sich da zufällig getroffen haben.
Weil die Schutzpläne machen.
So. Und so ein Grundmisstrauen ist sicherlich notwendig, aber ich glaube, man möchte nicht, also ich jedenfalls, ich möchte nicht mein ganzes Leben lang in so einem Umfeld leben, wo du dann immer misstrauisch gucken musst, selbst bei deinen engsten Vertrauten, meinen Stellvertretern, was macht er eigentlich? Kannst du dir noch trauen und will er nicht früher sein stilles Vorsitzender werden? So. Und deswegen habe ich gesagt, so, damit du nicht als misstrauischer Kauz endest, du hörst irgendwann 45 auf, gut, die Wahlen sind jetzt anders ausgegangen, habe ich 4 Jahre früher aufgehört oder 5, aber ist auch okay.
Übrigens auch noch Fun Fact, du hattest in einem Interview gesagt, auf die Frage, was willst du eigentlich mit 45 machen, ja, sagtest du, willst in einer politischen Stiftung arbeiten. Was Demokratie machen. Jetzt bist du 45.
Ja.
Und bist bei einer Stiftung.
Ja, ist ein bisschen anders. Aber es stimmt. Also ich war immer und bin auch nach wie vor noch begeistert von den politischen Stiftungen, zugegebenermaßen von allen Parteien. Jetzt muss man ja sagen, allen etablierten Parteien. Die machen sehr viel Arbeit, wirklich im Sinne von Demokratie, Bürgerrechte. Das fand ich immer großartig so. Und wenn man so einen Lebenslauf hatte wie ich, finde ich es auch nachvollziehbar, dass man halt was zurückgeben. Ich hatte echt viel, ich habe tolle Menschen getroffen, die mir geholfen haben, die mich unterstützt haben, die mich gefördert haben und so. Das ganze Land, Deutschland, mich finde ich eigentlich echt super nett aufgenommen. Und deswegen wollte ich schon früh was zurückgeben.
Das sehr asiatisch, diese Aussage.
Ja, aber zur Bundeswehr gemeldet haben und gesagt, komm, jetzt gibst du deinem Land was zurück. Und später habe ich für die Caritas dann, wie gesagt, kostenlos die Obdachlosen behandelt, wollte ich was zurückgeben. Und ich habe auch immer das Amt von Politik in der Politik auch als zurückgeben verstanden. Aber es zieht sich hoffentlich durch wie ein roter Faden. Jedenfalls kann ich damit ganz gut leben.
Ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte der Zeit, was bedeutet, dass wir eine Pausenrubrik haben. Und zwar heißt sie Hashtag Frage an Asiaten. Und ich habe eine Frage dabei. Und zwar schrieb ein Hörer: Ich bin kurzsichtig und habe immer Probleme, eine geeignete Brille zu finden. Die meisten Brillenverkäufer können nämlich nichts mit meinen asiatischen Gesichtszügen anfangen. Auch die Modelle auf dem europäischen Markt passen nicht recht auf meine flache Nase. Kennt ihr das auch? Dachten wir uns, vielleicht können wir Brillenträger uns untereinander.
Weil, man sieht das jetzt nicht, ich habe Kontaktlinsen an, aber ich bin tatsächlich sehr, sehr kurzsichtig und ich trage keine Brille.
Wie viele Dioptrien hast du?
Ich habe 7 und 7,5 Dioptrien.
Du?
Minus 1 und minus 1,5.
Das ist ja nix.
Okay, dann siehst du am besten von uns allen. Ich bin bei minus 2.
Ja, also ja. Auch nicht so irre viel. Dass man nichts findet, das ist natürlich Quatsch. Das ist eine Frage der Optiker, dass man diese Träger hier, dass man die so einstellt, dass die auch von einem etwas breiteren, flacheren Nasenrücken nicht runterrutschen, das kriegt man hin. Dass natürlich der Style ein anderer ist, wenn man ein asiatisch geformtes Gesicht hat, ist, glaube ich, auch klar. Aber das dürfte keine Schwierigkeit sein, eine vernünftige Brille zu kriegen. Das habe ich noch nicht gehört. So.
Ich finde es schon schwierig.
Ich
habe mich immer gefragt, wie es wohl ist, in Asien Brillen zu shoppen.
Es geht leichter. Ich habe das mal gemacht. Meine Brille, die ich gerade habe, habe ich in Vietnam gekauft. Erstens, die war übelst billig. Ich habe für Fassung und geschliffene Gläser und entspiegelt $80 gezahlt. Aber ich habe tatsächlich auch oft das Problem gehabt, vor allem in der Jugend, wo ich noch nicht kapiert habe, dass ich einfach solche Stopper brauche auf der Nase. Ich habe dann immer die coolen Plastik-Fassungen gekauft. Und das Problem ist, die liegen bei mir nicht wirklich auf der Nase rauf, sondern manche liegen dann zuerst auf den Wangen und dann erst auf der Nase. Und dann rutscht es die ganze Zeit runter oder es hält sich dann an den Ohren und man hat dann irgendwann Ohrenschmerzen. Ich habe dann einfach irgendwann angefangen, nur noch Kontaktlinsen zu tragen, was mich so genervt hat.
Du warst in Asien, hast du noch nie eine Brille gekauft?
Nee, aber ich habe auch noch... Von dem Problem habe ich so in der Form noch nie gehört. In meiner ganzen Zeit auch nie in der Augenerkunde gearbeitet habe. Scheint ja ein echter Leidensweg zu sein, muss ich sagen. Es ist dramatisch.
Leidensweg, aber...
Das ist ja... Oh Gott, ja.
Es gibt tatsächlich auch Marken, die haben...
Käufer... Achso, ja, stimmt. Es gibt Marken, die haben...
Die haben sich darauf spezialisiert. Ray-Ban verkauft seine Brillen auch im Asian-Fit, nennen sie das. Und ich hatte bei Augenärzten das Problem, dass sie meine Pupillen nicht gefunden haben.
Wie? Achso, weil die so schwarz sind?
Ja, das kann ich mir vorstellen. Die haben ja gesagt, das ist aber ziemlich groß, das ist immer relativ klein, so eine Spaltlampe. Und das ist ja relativ hell, und dann ziehen die sich immer zusammen, die Iris, und dann findet man immer, aber das stimmt, Asiaten haben extrem, durch die braunen Augen, halt aus große Augen, dann sieht man das nicht. Aber es ist ja hübsch. Früher haben ja hier in Frankreich, in Europa, haben die ja diese Tollkirschensäfte getrunken, damit die Augen ganz groß werden, weil das hübscher ist. Das heißt, puppenmäßig.
So große Pupillen?
Mhm.
Und jetzt machen das Koreaner. Also trinken keinen Tollkirschensaft, ja, aber haben ja die Kontaktlinsen mit so ganz großen Pupillen.
Ja, und es gibt wieder das, ja. Und wenn man so schon braune Augen hat, dann kann man die so drüber legen und dann sieht das wie eins aus. Dann verschwimmt die Grenze zwischen Pupille und Iris. Und dann hat man ein so ein großes braunes Ding. Da sieht man aus wie so ein Manga-Comic.
So, somit Fragen Asiaten beantwortet. Das erste Mal warst du ja, ich guck mal, das nach
Jahr. 2006.
Hm?
Warst du mit deiner Familie das erste Mal in Vietnam, dann 2013 in deiner Funktion als Wirtschaftsminister.
Hm. Ja, also 2012. Aber 2006 war ich das erste Mal da, das stimmt, war meine Frau, da waren die Kinder noch nicht da. Die hat dann gesagt, jetzt fliegen wir mal in das Land, wo du herkommst, damit wir unseren Kindern nochmal erzählen können, wo du denn herkommst. Und dann haben wir eine Reise gemacht durch ganz Vietnam, vom Norden bis Süden. Und das war absolut faszinierend, weil es ein tolles Reiseland ist, aber auch so zu sehen, wo kommst du her? für mich hat das vorher nie eine Rolle gespielt. Mhm. Erstmal war es so, dass ich adoptiert wurde kurz vor Ende des Krieges und dann wurde ich nie offiziell ausgebürgert. Und da hatte mein Vater immer Angst, dass wenn ich dahin fahre, dass mich dann da behalten so. Und dann gleich einziehen oder was, keine Ahnung. Und dann, erst als ich dann zur Bundeswehr gegangen bin, habe ich dann offizielle Ausbildung beantragt und auch bekommen. Mhm. Und dann war es so, ich wollte eigentlich nie nach Vietnam, weil sonst hätte es immer so ein bisschen ausgesehen, als würdest du versuchen. Und wie gesagt, oh, da hast du nach deinen Eltern geguckt, was man so adoptierte Kinder fragt und so. Und ich finde, du suchst ja nur nach deinen Eltern, wenn dir was fehlt. Und mir hat nichts gefehlt. Ich hatte meine Eltern, das waren meine Eltern hier in Deutschland oder vor allem mein Vater. Und ihm wollte ich auf gar keinen Fall das Gefühl geben, ich würde versuchen. Deswegen war ich auch in meiner Jugendzeit oder später als Student nie in Vietnam.
Und wie war es dann, als du da warst? War
doch, wir können es ja noch aus unserer Perspektive irgendwie erzählen. Wir sind ja noch irgendwie mit vietnamesischer Kultur und Werten und sowas aufgewachsen durch unsere Eltern. Aber selbst für uns war es super komisch, als wir das erstmal als Jugendliche oder Erwachsene in Vietnam waren.
Also erstmal, wie gesagt, wenn man aufgewachsen ist in einem deutschen Haushalt, nie Kontakt hatte, weder mit dem Essen noch mit der Kultur noch sonst was. Mein Vater war auch nie in Vietnam. Dann war es einfach neu, spannend, faszinierend und schön. Intellektuell unheimlich spannend, wenn du dir das anguckst und sagst, okay, da kommst du her und dann beoberst du die Leute und dann guckst du, gibt es da Vergleiche oder nicht. Ich glaube, meine Frau hat das dann auch gemacht. Die Leute haben im Hotel auch immer geguckt, wo komme ich denn eigentlich her, aber haben sich nicht getraut, mich zu fragen, sondern haben immer meine Frau gefragt. aber es war jetzt nicht so... Es war nichts Emotionales, wo ich sage, hey, das bewegt dich jetzt oder so. Mhm. Das kam später, als ich dann da war und dann war ich ja da als Minister in große Delegation und dann habe ich einen Ehrendoktor gekriegt. Ich meine, musst du dir vorstellen, als Vorsitzender, da war ich Vorsitzender der FDP, Liberalen Partei, von der Sozialistischen Universität in Hanoi einen Ehrendoktor in Wirtschaft zu kriegen. Das ist schon normal. Aber es war wunderschön, tolle Zeremonie. Und dann hast du gemerkt, wie stolz die waren und wie glücklich und ja, geehrt die sich gefühlt haben, dass ich dann da war. Und dann hast du dann irgendwie gesagt, ja, eigentlich hast du da ja für die gar nichts gemacht. Aber dann fühlt man sich schon so, ja, dann verstehe ich und dann möchtest du auch was zurückgeben. Und dann hat man das immer noch angenommen. Also vorher war es ein bisschen komisch und wir haben mit denen ja nichts zu tun. Vor kurzem habe ich den vietnamesischen Premierminister getroffen, den jetzigen aktuellen. Und dann habe ich in den Arm genommen bei der Begrüßung und gesagt, du bist ja einer von uns. So der Dolmetscher zumindest. Und das fand ich so rührend und so nett. Auch wenn du dich persönlich vielleicht erst nicht so fühlst, aber dass du dann so angenommen wirst, ich finde, das darf man auch den Menschen nicht kaputt machen. Und die Brutpeople haben ja mal so eine 30-Jahr-Feier gemacht in Hamburg für Robert Neudeck. Da war ich dann mit dabei. Und wenn du die gesehen hast, die sich gefreut haben und so, dann weißt du, das kannst du dir nicht kaputt machen. Na, ich war halt nie, aber gar nicht so und bin ja nie, hab ja nie. Hm. Das ist auch doof irgendwie, das ist alles pubertär. Und gesagt, so komm, das ist so, wie es ist. Und ich meine ganz im Ernst, wie würde es Deutschland gehen, wenn ein kleines, blondes, 9 Monate altes Baby in ein 90-Millionen-Land, wie zum Beispiel Vietnam, adoptiert wird und da zum stellvertretenden Premierminister aufsteigt, in relativ jungen Jahren und noch Medizin macht, keine Ahnung. So. Ich glaube, die Deutschen würden das auch kennen und nett finden. So. Und so finden die Vietnamesen das auch und dass da viele Leute einen kennen. Ja, das ist dann...
Ich will behaupten, fast alle.
Du bist Kult.
Ja.
Also das war auch mit unserem Leben, gibt's einfach so viele Anekdoten, als ich dann eben in Vietnam war, auch um zu gucken, was ist eigentlich so ein Land, wo meine Eltern so herkommen, wurde ich die ganze Zeit auf dich angesprochen. Also von jedem Menschen, von allen Verwandten, von Taxifahrern auf der Straße. Und alle haben mich auch gefragt, ob ich dich kenne. Nee, also warum?
Jetzt kannst du sagen, ja. Aber, wenn man das weiß, dann weißt du auch so, okay, dann hat das für die Bedeutung. Und auch wenn es für dich jetzt erstmal... Ja. Aber dann wird es für dich zu einer Bedeutung. Und wenn du das dann annimmst und dann finde ich das... Und dann habe ich ja, ich habe es ja erzählt, dass ich gesagt habe, es gibt so viele erfolgreiche Expatriates, wie das so schön heißt. Und dann habe ich mit einem anderen vietnamesischen Unternehmer, der in Kanada groß geworden ist, aber jetzt in Vietnam ist, und da habe ich gesagt, jetzt lass uns doch mal eine Liste aufstellen von all den Vietnamesen, die es so weltweit gibt. Da gibt es einen NASA-Astronauten, der ist vietnamesische zweite Generation, eine blinde Köchin in den USA, relativ bekannt. Es gibt Künstler, es gibt die Fotografin, die diese Vietnamese-Londoniers gemacht hat. Die wollte ich mal zusammenbringen und vor allem wieder nach Vietnam bringen. Damit die junge Generation, die ich dann oft besucht habe, diese Start-ups, die in Hanoi und Ho Chi Minh City oder Saigon, dass die ein Vorbild haben und sehen, was man alles machen kann und wo die sagen können, hey, wenn die das schaffen, dann kann ich das auch. Das ist mein Ziel. Und das zweite Ziel ist, als ich bei diesen Boat People in Hamburg war, bei dieser Veranstaltung, da merkt man schon in der Elterngeneration, also quasi eure Elterngeneration, die sind noch sehr eher südvietnamesisch, so auch politisch und zwar sehr harsch. Und es, ja, aber ich will nur sagen, die Generation, die geflohen ist, die auch viel erlebt hat, und das verstehe ich auch alles, aber so wie die Vietnamesen jetzt eine wichtigsten Bündnispartner eher jetzt USA verstehen in der ganzen Situation jetzt aktuell, kann man sich gar nicht vorstellen, dass sie vor 40 Jahren Krieg miteinander geführt haben, oder so ist das eben in der Welt. Wenn die sich versöhnen können, darüber wegkommen können, dann würde ich mir wünschen, dass man das mit der Generation, die hier sitzt und immer noch mit der Situation, dass Vietnam im Kopf hat, was es vor 40 Jahren gewesen ist. Aber dann wäre schon mein Wunsch, die nicht auszusehen, um zumindest wieder zusammenzubringen, was immer die dann daraus machen. Klingt ein bisschen naiv, aber hey, wenn du gerade Kommunionpreis gekriegt hast für Versöhnung, die Verständigung, finde ich, kann man sich heute mal vornehmen. Habe ich mir auch gesagt, dass das eine Aufforderung für mich ist, was zu machen, da habe ich ja gleich mal gesagt, kannst du das ja...
Das mit der Vorbildrolle ist aber tatsächlich auch so ein Ding, weil das ist nämlich das, was die Leute nämlich gesagt haben. Also nicht nur kennst du den oder es gibt den doch, sondern auch irgendwie mit...
Macht es so wie der. Also ich habe ja Politik studiert. Und meine Verwandten und selbst mein Paketbote, der Vietnamese war, hat dann immer gesagt, ach, du studierst Politik? Ja, geh nicht zu den Grünen oder zur SPD, da sind nur die Türken, sondern geh zur FDP, da hast du für die Größe geschafft.
Läuft. Leute hören den Blog. Ich meine, irgendwann ist ja wieder Wahl und so. Also, und ich sag mal, man sagt ja auch, dass die Vietnamesen sozusagen die best integrierte Community sind, so von allen, die man so hat. Ich bin mir gar nicht so ganz sicher, weil jeder, was man unter Integration versteht, aber man kann es eben halt erklären. Da siehst du halt, wie stark so Emotionen sind. Und ich meine, das ganze Thema Eurosblocks hat was mit Identität zu tun, sag ich mal nett. Ja. Und Identität etwas Hochemotionales. Mhm. So, und deswegen kann ich es auch absolut verstehen, dass sie sagen, ey, ich habe das Programm nicht gelesen, ich kenne ihn nicht, aber ich weiß, hier, die haben da so einen von uns da mal zum Vorsitzenden gehabt eine Zeit lang. Die müssen gut sein, so, und ich, absolut.
Kannst du nicht bestreiten.
Nee, also mal, hey, und ich habe damals gar nicht gelesen, also, dass jemand so einer wie mit so einer Biografie dann Parteivorsitzender einer Partei werden kann, ist es wirklich kein Zufall, dass da eine tolerante, liberale Partei ist. Ich glaube, schon in anderen Parteien ist es schwieriger. Grüne will ich fairerweise sagen, vielleicht noch mit am einfachsten. Mhm. Aber in Volksparteien, was auch mit der Größe zu tun hat, zugegebenermaßen, glaube ich, wäre es nicht so einfach gewesen.
Aber eigentlich ist es ja auch eine Chance, sowas überhaupt anzusprechen. Das hattest du ja in deiner Zeit auch gar nicht viel gemacht. Aber Obama zum Beispiel auch nicht. Also nicht, dass ein direkter Vergleich ist, aber irgendwie finde ich es dann doch interessant. Cool.
Nein.
Ich dachte, du würdest deine Zeit tatsächlich auch schon so vergleichen. Aber auf jeden Fall kann man zum Beispiel ja auch als schwarzer US-Präsident werden, aber irgendwie hatte er das auch gedacht, nee, er spricht das jetzt nicht spezifisch an, er will ja irgendwie für alle da sein. Man kann es ja auch kritisch sehen und sagen, naja, aber wer, wenn nicht er oder wer, wenn nicht auch du, können einfach gewisse Probleme oder Sensibilitäten auch ansprechen.
Naja, also wenn du willst ja nicht deswegen gewählt werden, aber du willst deswegen auch nicht gewählt werden. Mhm. So. Aber allein die Tatsache, dass du gewählt wurdest, obwohl du so anders aussiehst und wirklich ganz anders aussiehst als ein Europäer, das zeigt eigentlich, wie tolerant und liberal nicht nur meine Partei ist, sondern auch eben das Land. Wie gesagt, ich habe ja schon mal eine Wahl wenigstens gewonnen in Niedersachsen. Da hat das keine Rolle gespielt, dass ich anders aussehe. Und da war ich Spitzenkandidat, aber alle Plakate waren mit einem Asiaten da drauf. Und da finde ich, da darf man sich das auch nicht einreden lassen, dass Deutschland da rassistisch ist oder so. Ich finde die ganze Diskussion ziemlich bekloppt. Und wie gesagt, 78 war Deutschland das erste Land, was damals die Menschen aufgenommen hat.
Das waren auch die Opfer der bösen Kommunisten.
Naja, pass auf, 2015 hat Deutschland auch ganz viele Menschen aufgenommen. Mhm. Ich habe das aus Genf aus gesehen und war echt positiv beeindruckt. Und deswegen finde ich das so komisch, jetzt wird es ein bisschen politisch. Wenn dann gesagt wird, also 2015 darf sich nicht wiederholen, ich meine, bin ich noch Politiker genug, um zu verstehen, was dich nicht wiederholen soll, das Chaos, die Unheilgestehen, so. Aber die Menschlichkeit, die Deutschland damals gezeigt hat, die kann sich gerne immer wieder wiederholen. Und hat auch den guten Ruf Deutschlands, 2015, übrigens auch den guten Ruf Merkels weltweit ausgemacht. Das hat den Ruf ungemein geändert. Ich finde, das darf man nicht vergessen. Und wenn jetzt Töne angeschlagen werden in der Politik, wo ich dachte, puh, ich verstehe, dass das ein Land seine Identität verteidigen will. Und ich finde nochmal, ihr beschäftigt mit Identität. Und wenn man die bedroht ist, gleich durch wen und durch was, dann wird man sehr aggressiv, das verstehe ich. Aber wenn man dann glaubt, seine Identität durch Aufgabe der Menschlichkeit zu verteidigen, da verliert man beides, weil Menschlichkeit gehört, finde ich, zur europäischen, zur deutschen Identität dazu. So, und das gucke ich mir schon nochmal an von außen. Wir sehen das ja auch, wir sind jetzt in der Schweiz, was geben wir unseren Kindern mit? An deutscher Tradition, an Deutsch sein, in einem französischsprachigen Umfeld, wenn die von der ersten Klasse an selbst der Deutsch und Französisch lernen. Mit deutschen Feiertage, deutsche Geschichte und so.
Schweiz ist ja nicht so weit weg. Auch kulturell nicht so weit weg.
Also die deutschsprachige Schweiz glaube ich auch nicht, werde ich ja sehen. Aber die französischsprachige Schweiz ist schon sehr französisch. Was jetzt nicht weit weg ist im Sinne von extrem weit weg, kulturell, aber schon was anderes. Und da stellt man sich schon die Frage, ja, wie macht man das? Und dann lernt man auch, dann ist natürlich die deutsche Community zusammen. Alle Eltern der deutschen Schule, und da ist mindestens ein Elternteil über Deutsch, die sitzen dann zusammen und da fängst du auch an, als Norddeutscher an, ich wag's gar nicht zu sagen, wie öffentlich, aber fängst du auch an, Oktoberfest zu feiern. Kommst aus Hannover, hast dein Haus noch und dann fängst du Oktoberfest so irgendwann im September an, Oktoberfest zu feiern mit deinen Freunden.
Das heißt, du würdest sagen, dass du dich zum Beispiel in Deutschland in deiner Kindheit aufgrund deines Aussehens gar nicht so fremd gefühlt hast, aber in der Schweiz schon eher.
Naja, also ich meine, ganz sicher habe ich mich fremd gefühlt, also wirklich nicht, also ich bin gar nicht als Kind, als Deutscher in der Schweiz fühlt man sich schon, ist man ja auch fremd. Ist man Ausländer. Und hier, wenn man es mal einmal gehört hat, liebe Hörerinnen und Hörer, du weißt in Scheindock, du kriegst als Deutscher in der Schweiz einen Ausländerausweis. Da steht drauf Ausländerausweis, damit du gleich weißt, wo der Hammer hängt. Ja, deswegen kann ich auch verstehen, wenn jemand dann sozusagen aus Vietnam kommt oder aus der Türkei kommt und dann überlegt, ja, was gebe ich meinen Kindern weiter, wie lebe ich denn meine erlernte Kultur? Und ganz ehrlich, man kann, wenn man es ganz boshaft betrachtet, ist die deutsche Community in der Schweiz, in Genf, so viel Kontakt zu Swiss Romand, so heißen die, haben wir nicht. So, nun ist die Kultur in der Tat zwischen selbst der Swiss Romand und der Deutschen nicht so unterschiedlich, fällt nicht so auf. Aber man könnte auch boshaft sagen, die leben in einer Parallelwelt.
Bei Özil hieß es immer, man ist Deutscher, wenn man siegt, aber wieder der Ausländer, wenn man irgendwie sich einen Patzer geleistet hat. Und du meinst ja auch, wenn Leute einen loswerden wollen, dann holen sie alles so aus der Kiste. Würdest du dann die Aussage noch trotzdem irgendwie unterstreichen oder siehst du das anders?
Ja, das ist ein bisschen was anderes. Man, die würden auch rausholen, wenn ich abstehende Ohren hätte. Ja, du guckst so auf, oh, das können die Hörer jetzt nicht sehen, aber das euer Blick hättet ihr eben sehen müssen. Ehrlich, ja, das stimmt, das war auch das Richtige. Das rechte Ohr steht ein bisschen ab. So, jetzt sind wir zu den ganz persönlichen Dingen gekommen. So, also, das wird dann negativ gewesen. Also, wir wollen also Typen mit abstehenden Ohren, das geht gar nicht als Parteivorsitzender und Vizekanzler. Bin mal gespannt, ob die Deutschen so einen akzeptieren. Aber da wird irgendwas genommen. Das wollte ich damit sagen. So, und zu sagen, dass der jetzt da gespielt und gewonnen hat, ist, haben alle gesagt, super integriert. Was man hätte sagen können, Facts checked sozusagen, das ist ein super Fußballspieler. Und deswegen war der in der Weltmeistermannschaft und hat die da mit hingeführt. So. Aber das ist das Einzige, was man zurückschließen kann. Und man hat dann sehr weit zurückgeschaut und gesagt, ja, haha, der sieht ja anders aus, hat einen anderen Namen und ist trotzdem ein super Fußballspieler, dann muss der super integriert sein. Ich glaube, das war das falsche Kriterium von Integration, so würde ich es mal sagen.
Wir haben ziemlich viel abgefrühstückt, aber wir haben noch ganz viele Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern.
Stimmt, wir haben die nämlich auch noch gefragt.
Echt?
Kommst du noch mal zurück in die deutsche Politik?
Nein.
Punkt. Ja. Das kam schnell.
Ja. Erstmal die Frage kommt jedes Mal in jedem Interview. Das war eine tolle Zeit und ich will die missen. Und ja, es gab auch persönliche Angriffe, aber alles in allem würde ich die aber sowas von nicht missen wollen. All das, was ich jetzt habe, wie auch Deutschland zu verdanken, der Politik zu verdanken, den Menschen zu verdanken. Aber wie gesagt, ich wollte immer mit 45 aufhören, ist es so.
Das klingt ganz schön abschreckend, falls hier noch jemand in die Politik will.
Das war wirklich erfüllend. Und wenn du so ein Sendungsbewusstsein hast und was zurückgeben willst, ich finde deine Politik super gut. Die meisten Politiker, die ich kenne, die lernen uns gleich, welcher Partei, sind echt tolle Menschen. Die haben das Gemeinwohl im Kopf, entgegen blödsinniger vielerlei Behauptungen. Die machen viel und gerade die jetzt nicht hauptberuflich im Landtag, Bundestag oder Europaparlament sitzen, sondern irgendwo im Kommunalparlament. Die tun richtig was fürs Gemeinwohl.
David Hagenbäumer fragt, wie fühlt man sich als Asiat in einer klassischen FDP-Männerrunde?
Na, ich glaube, das Problem in der Frage ist eher die Männerrunde. Aber das Asiatische, wie gesagt, hat eigentlich nie eine Rolle gespielt. Da hat keiner gesagt, du bist ein Idiot oder ich will mich nicht. Kennen wir ja nicht. Weil du anders aussiehst. Das spielt, wie gesagt, keine Rolle.
Ein Twitter-User. Was machst du eigentlich hobbymäßig in deiner Freizeit?
Seit 40 Jahren, 14 Linie fliege ich ja. Mein Vater war Heeresflieger und wie kleine Jungs wollte ich dann auch Pilot werden. Und habe dann angefangen und habe das auch lange Zeit gemacht, bis ins Studium rein. Und dann kam Politik und Studium und so. Und dann hat das alles nicht mehr gepasst und dann sind die Flugscheine verfallen. Nach der Bundestagswahl hatte ich ja wieder ein bisschen mehr Zeit. Und habe dann alle Scheine neu gemacht und fliege jetzt so kleine Flugzeuge, die stehen noch in Deutschland. Und dann fliege ich.
Der gleiche Twitter-User hatte auch die Frage, inwiefern fühlen Sie sich kulinarisch zu Vietnam verbunden?
Total. Also ganz weit vorne ist wirklich, das ist jetzt doof, aber ich habe wirklich viel Küche gesehen, jetzt auch in meinem Job beim Wirtschaftsforum oder jetzt. Die beste Küche ist mit die vietnamesische Küche. Ich glaube übrigens auch mit die gesündeste. Ich habe da einen getroffen, der diese, so, pass auf, und der hat dann gesehen, das ist über Jahrtausende entwickelt mit den Kräutern, weil ich bin da so richtig schwitzen gekommen, weil ich mag das mit Chili und so weiter. Und der meinte, ja, das ist austariert und die Balance und so weiter. Scheiß drauf, schmeckt jedenfalls gut. So. Und deswegen esse ich total gerne. Ich mag aber auch gerne, klar, Bier und Würstchen, so bin ich ganz deutsch, aber genauso auch koreanisch, das finde ich auch ziemlich cool.
Ja,
auch nicht übertrieben und ist auch nicht zu abgefahren für unseren Gaumen. Also ich finde das super. Also für unseren westlichen Gaumen.
Ja. Haben wir noch eine Frage?
Toni Thal.
Toni Thal.
Ja.
Sollte die jüngere
Generation. Toni Thal.
Und zwar in Bezug auf unsere Folge 4, sollte die jüngere Generation der Deutsch-Vietnamesen sich mehr politisch engagieren?
Ich glaube, jede junge Generation sollte sich politisch engagieren, egal wo die Herkunft ist. Und wie gesagt, also ich würde das nie so sehen. Also das soll einen nicht beschäftigen, dass man so aus Vietnam kommt. Auch wenn man viel stärker da eingebunden war, so wie ihr beide aus der Familie raus und so. Trotzdem sollte einen das nicht so beschäftigen, sagen, als Deutsch-Vietnamese, ob man sich da und dann eine besondere Rolle in der Politik hat oder so. Du hast eine besondere Rolle in der Politik als junger Mensch in Deutschland. Scheiß drauf, wo du herkommst.
Und Toni Thal,
lustiger Name. Guck dir mal die FDP an. Wandherz.
Würdest du auch noch in eine andere Partei gehen?
Lass mich kurz nachdenken. Nein, natürlich nicht. Also,
kannst du das auch nicht nach all diesen Jahren sagen?
Nein, kann ich nicht. Ich habe nicht die Partei gewählt, nachdem ich der Vorsitzende gemacht habe, sondern ich bin dann in die Schülervertretung gegangen, weil ich so einen rechtsradikalen Lehrer hatte, den wollte ich loswerden damals in der Schule. Und in der Schülervertretung war einer, der war bei den Liberalen. So einfach ist das, der hat mich immer mitgenommen.
Ah.
Und ich fand die nett, die fand mich nett und so ist man dann dabei geblieben.
Du hattest einen rechtsradikalen Lehrer?
Naja, der würde das natürlich abschreiben, der war bei den Republikanern, das war so in den 80er Jahren, in den 80er Jahren, Anfang der 90er Jahre, sowas wie die AfD heute. Und der war total beliebt, Deutschlehrer, der war so Vertrauenslehrer. Und dann hat sich herausgestellt, dass er in die Republikaner gegangen ist. Und er ist dann auch für die lange Zeit im Stadtrat von Hannover gewesen. Und ich wollte loswerden und habe dann einen multikulturellen Aktionstag an der Schule gestartet, in der Schülervertretung.
Oh,
oh. Und ja, wir sind trotzdem nicht losgeworden, um es auch zu sagen. Das Beamtenrecht ist relativ scharf. Naja, aber so bin ich dann dazu gekommen. Der hat mich gehasst, ich habe ihn auch nicht so sehr gemocht und so. Und er hat dann, wie heißt dieses Junge Freiheit und dieses...
Junge Freiheit.
Also die haben dann, hat er dann einen Kommentar geschrieben über mich, als ich später Minister war und so. Also.
Wegen damals noch?
Ja, ja. Also hat dann geschrieben und so. Also er hat sich so viel vorgenommen, ist trotzdem großer Idiot und so diese Nummer.
Manche Menschen sind einfach unverbesserlich, man muss sie einfach hinter sich lassen.
Oder? Also ich finde, das ehrt einen eher. Das hat mich eher gefreut zu sehen, dass das irgendwie...
Weiter beschäftigt.
Habe ich mich bewegt. Das ist noch an den Kleinschüler erinnert von damals.
Mensch. Cool. So, das waren die Fragen unserer User. Und wir sind auch durch mit unserer Podcast-Folge.
Genau. Nochmal die Hinweise am Ende. Erstmal danke an alle Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören. Gerne kommentieren. Und wir wollen ein Picknick veranstalten, um alle unsere Hörerinnen und Hörer zu treffen. Und das wird am 2. September passieren. Bei gutem Wetter, bei Vanessa gleich um die Ecke.
Ja, in Berlin.
Am Victoria Park.
Wir finden uns. Und wenn nicht, dann schreibt uns bitte einfach eine E-Mail. riceandshine.podcast@gmail.com. Da schicken wir alle Infos nochmal rum. Oder auf Instagram oder auf Twitter.
Oder Twitter.
Philipp, du bist natürlich auch herzlich eingeladen. 2. September. Vielleicht hast du ja noch nichts vor.
Ich wohne ja in Bangladesch, da ist ein Projekt.
Bangladesch klingt natürlich ein bisschen verlockender. Aber das war unsere Folge mit Philipp Brüssel.
Cool. Tschüss. Vielen Dank fürs Kommen. Tschüss.